Dieses Buch ist der Bestseller des Jahres. Österreich live. Alle Geheimnisse von Österreichs Medienmacher Wolfgang Fellner.
Österreich live verrät die Geheimnisse aller Politiker, von Kurz bis Kickl, aller Stars, von Lauder bis Falco und aller Medien, von Krone bis ORF.
Österreich live ist Ihr ideales Urlaubsbuch. Jetzt in allen Trafiken, Supermärkten oder direkt online. Unter oe24.at/buch. Schon ab 19,50 Euro. Live is live!
Fellner live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner live. Nur auf oe24.tv.
Willkommen bei uns. Heute mal ein ungewöhnliches Duell. Peter Westenthaler befindet sich im wohlverdienten Urlaub, oder ist wohlverdient?
Total. Ja.
Wir wünschen ihm einen schönen Urlaub und freuen uns, dass Ursula Stenzel stattdessen bei uns ist, langjährige ORF-Journalistin und wie immer bei uns Josef Czapp, langjähriger SPÖ-Klubobmann. Sprechen wir gleich über die Walter Ruck-Abhöraffäre, die lodert lichterloh. Walter Ruck, mächtiger Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, spricht prahlerisch über wilden Postenschacher, degenerierte Österreicher, dass er mit Frauen nicht gut kann, weil er mit ihnen nicht in den Weinkeller gehen kann. Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer hält er für einen angestreberten Sachbearbeiter und Industrielle für Sektfrühstücker. Die Rücktrittsforderungen gegen ihn reißen nicht ab, aber einer hält ihm die Stange und das ist der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Scheinbar sehr gut befreundet mit ihm, hält ihm die Stange, obwohl ihm das jetzt selbst schaden kann. Josef Czapp, du kennst Michael Ludwig recht gut. Kann man sich so einen Freund nur wünschen?
Ich glaube, dass das eine Überinterpretation ist mit dem, dass das was Gottes für eine Freundschaftsbeziehung ist, sondern der ist einfach ganz pragmatisch, der Bürgermeister, und sagt sie, naja, mir geht es darum, dass wir in Wien eine gescheite wirtschaftliche Entwicklung haben, die Standorte der Wirtschaft abgesichert sind, die Beschäftigung funktioniert, was ja auch stimmt. Ja, wir haben zwar auch ein gewisses Maß an Arbeitslosigkeit, aber es ist doch eine sehr hohe Beschäftigung und fast 1 Million, glaube ich. Und es ist einfach so, dass der sagt, wenn man da kooperiert mit der Wirtschaft, dann wird das für Wien von Nutzen sein. Und das hat er gemacht und jetzt will er halt weiter mit ihm kooperieren, weil er immerhin der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer ist und das ist nicht egal. Und damit hat er unter seinem Kammerhut sehr, sehr viele kleine und mittlere Unternehmungen auch, die auch entscheidend sind bei der Arbeitsplatzgestaltung, die entscheidend sind bei einem Kongresszentrum, wie es Wien ist, Tourismuszentrum, wie es Wien ist. Und das macht er und alles andere sind meiner Meinung nach Überinterpretationen. Aber es ist ja auch nicht unanständig, wenn man sagt, ich habe da jetzt einen Partner gefunden, rein wirtschaftlich hat es funktioniert.
Was und alles so, andere ist egal?
Na, das ist insofern nicht egal, weil das ist die Sache der Wirtschaftskammer selber. Die muss sich jetzt hinsetzen und muss sagen, wollen wir das alles, was er wirklich vermeintlich an Fehlern begangen hat.
Man könnte ja zum Beispiel sagen, das, was die Wirtschaftskammerpräsidentin Martha Schulz sagt, er wird schon selber wissen, Walter Ruck wird schon selber wissen, welche Schritte er jetzt setzt. Das hätte ja Michael Ludwig auch sagen können. Stattdessen hat er in einem Interview, erstens hat er mal ziemlich lang gebraucht für das Interview, mehrere Tage hat er sich Zeit gelassen und dann hat er eigentlich sehr viel lobende Worte gefunden und hat gemeint, Charakter zeigt sich bei Gegenstärke. Also er hat Walter Ruck ermutigt zu bleiben. Und das verwundert doch recht viele, weil Walter Ruck eben in diesen Gesprächsprotokollen, wenn es stimmt, wenn das alles wirklich Richtigkeit hat, ein sehr schlechtes Sittenbild der Politik gezeichnet hat.
Also der Politik, sage ich mal, überhaupt nicht, sondern wenn,
der Wiener.
Wenn Ruck das alles gesagt hat und das stimmt, dann wird er dafür einfach die Verantwortung
würden
übernehmen
Sie sagen,
müssen.
Er soll zurücktreten?
Nein, also diesen Satz, ja, er weiß, was er zu tun hat, den kenne ich aus der Monarchie. Ja, da hat man gesagt, beim Oberst Redl. Er weiß, was er zu tun hat. Man legt ihm die Pistole auf den Schreibtisch und dann hat er ein paar Minuten, darf er noch nachdenken und dann macht es Bang. Also das mag ich ja schon gar nicht, diese Art. Das ist ja eine feige Rhetorik. Ja.
Von Martha Schulz, er soll gehen.
Aufforderung
zu politischen Selbstmord. Wie sehen Sie die Causa Walter Ruck?
Naja, erstens einmal verwundert es mich nicht in diesem Sinne.
Sie wissen, dass die Wiener Stadtpolitik so ist.
Ich man kann aus der Erfahrung natürlich schließen, dass immer ein Interesse bestanden hat, und zwar von jedem Bürgermeister Wiens, Landeshauptmanns und Bürgermeister, dass man mit Schwarz eine gute Achse haben soll. Das war jahrzehntelang zwischen Häupl und Preudel, dem niederösterreichischen Landeshauptmann, so. Und man versucht also, egal wer an der Regierung ist in Wien, an dieser sozusagen, Anführungszeichen, großkoalitionären Achse festzuhalten, weil das viele Entscheidungen erleichtert. Und da kann die Kritik ansetzen. Da kann die Kritik ansetzen, weil wenn man, also erstens einmal, Nummer eins, alles, was hier protokolliert ist, ob das vor Gericht hält, ist einmal eine große Frage.
Es ist in jedem Fall nicht legal
aufgenommen worden. Zweitens ist es eine denunziatorische Methode, würde ich sagen. Das allein beunruhigt mich. Mhm. Ja? Weil wann kann man offen reden, bitte? Gar nicht mehr. Und wenn man Politikern quasi immer sie verpflichtet, egal wo sie sind, in welcher Umgebung, ob beim Heurigen oder im Weinkeller oder im Biergarten oder wo immer, wenn sie da auf jedes Wort achten müssen, weil sie Angst haben müssen, dass es denunziatorisch an die Öffentlichkeit gespielt wird und geleakt wird, dann ist das meiner Ansicht nach eine bedenkliche Entwicklung.
Ja, ja?
Das ist aber nicht eine Entschuldigung für das, was oft hinter solchen Achsen steht, nämlich, dass man sich halt gute Aufträge zuschanzt, dass man bürokratische Hürden, die sonst da wären, umgeht, Kontrollmechanismen umgeht im Landtag, im Gemeinderat und so weiter, dass man sich also auch in die eigene Tasche wirtschaftet. Ja? Es sind natürlich alles Verdächtigungen. Wir haben es im Moment überhaupt nur mit Verdächtigungen zu tun, mit nichts Nachweislichem. Ja? Und man kann natürlich lang nur warten, bis sich Ermittlungsverfahren dann von selbst erledigen. Ja? Aber in der Zeit, bis sie sich erledigt haben werden, ja, werden alle möglichen Leute beschädigt. Und natürlich wird auch der Bürgermeister Wiens damit beschädigt. Das ist ein Kollateralschaden, da darf man sich gar keiner Illusion hingeben. Da färbt natürlich etwas ab. Ja? Und es bleibt halt immer wieder der Verdacht bestehen, warum gibt es diese Achsen? Weil man eben sich schneller, unbürokratischer, unkontrollierter bestimmte Dinge ausmachen kann. Ja? Und wir wissen alle, dass Ludwig ein Großkoalitionär ist, unter Anführungszeichen, weil die sogenannte Große Koalition plus Neos, die hat also genauso viel, wenn überhaupt, wie die FPÖ allein in Österreich und in Wien, nähert sie sich, oder so viel ich die Umfragen kenne, die jetzigen, nähert sie sich diesem Zustand auch, oder ist es schon soweit? Das heißt, es ist natürlich mit dieser ganzen Gemengelage, Leaks. Wer hat ein Interesse an diesen Leaks? Wer hat ein Interesse, Ruck zu beschädigen? Wer hat ein Interesse, Ruck zu halten? Sprich Bürgermeister von Wien. Wer hat ein Interesse überhaupt, mit solchen Verdachtsmomenten ununterbrochen zu arbeiten? Und damit natürlich die sogenannten herrschenden Parteien alle zu schädigen. Ja? Also bessere Wahlhelfer, ja, kann sich ja die FPÖ gar nicht wünschen.
Genauso ist es.
Als die jetzige SPÖ, die jetzige ÖVP, auch die Neos, die also in einem Art Selbstzerstörungsmechanismus gefangen zu sein scheinen. Ja, der Denkler ist also ein gutes Beispiel dafür. Also wir haben es, wenn man so will, mit regierenden und etablierten Parteien mit einer wirklichen Krise, also eigentlich einer Existenzkrise, zu tun. Und diese Affäre Ruck, ja, ist natürlich ein Symptom dafür.
FPÖ-Chef Herbert Kickl sagt dazu, die Causa zeige die ganze Verkommenheit eines Systems, das von Arroganz, Postenschacher und tiefster Verachtung für die eigenen Mitglieder und Leistungsträger geprägt sei. Was wir hier erleben, ist keine private Entgleisung, sondern ein Sittenbild der schwarzen Macht.
Also ich teile nicht immer die Wortwahl des Herbert Kickl. Manchmal hat er durchaus, spricht er Punkte an, wo ich mich ertappe, dass das vielleicht gar nicht so falsch ist. Also es ist, ich bin überhaupt eine komplett andere Einstellung zu der politischen Kultur, die wir da haben. Wir sollten einfach alle miteinander im Gespräch sein und alle miteinander kooperieren und alle nach Lösungen suchen.
Das ist wie ein Wunsch-ans-Christkind.
Bitte? Das nein, muss nett. Es nicht sein, muss nicht sein. Es muss nicht sein, sondern man kann, wenn man das Bohren harter Bretter, kann man durchaus auch versuchen, dass man das in diese Richtung entwickeln kann, wenn es wirklich nützlich ist. Und das kann nur nützlich sein. Das ist aber nur eine Eingangs. Natürlich, es gibt eine politische Strategie. Man muss den Gegner beschädigen, indem man was umhängt. Das kommt am Ende des Tages heraus, wird alles zurückgelegt und trotzdem bleibt das Bicken. Ja? Das ist etwas, was die Leute zum Kotzen finden. Das finde ich nicht gut. Die interessiert das übrigens, ich glaube, die interessiert überhaupt nicht, was der Herr Ruck im Keller macht. Ja? Ob er einen Wöttliner trinkt oder nicht oder zu viel trinkt, ist denen wurscht. Und was er ihm nach einer halben Flasche oder einer Flasche Wöttliner sagt, ist einer fast wurscht. Ja? Aber entscheidend ist doch, was bringt er zusammen? Was liegt am Tisch? Was weiß er vor? Das ist das Wichtige.
Und
das
also er soll an den Ergebnissen gemessen
nein,
werden?
Nein, sicher. Ich meine, was Sie beschrieben haben mit der politischen Kultur, da bin ich, da sind wir teilweise sogar einer Meinung, die ist wirklich seltsam. Ja? Ja. Und ich habe das immer irgendwie nie gut gefunden. Ja, zu mir sind sie gekommen, da war ich Bundesgeschäftsführer und haben gesagt, hast du schon gehört, der Jörg Haider, der tut, was weiß ich, mit Drogen konsumieren und der lässt sich da irgendwo eine Wohnung in Wien und so, willst du das nicht aufgreifen? Sag ich, jetzt sage ich was, ich nicht. Das ist eine Art der politischen Auseinandersetzung, die will ich nicht. Wenn was ist, ist was, dann werden die entsprechenden Organe Schritte setzen, die zuständig sind, wenn Gesetzesübertretungen da sind. Aber es ist nicht meine Aufgabe. Ich will ihn politisch besiegen. Ich will haben, dass wir politisch solche Austragungen haben, wo am Ende des Tages die Wählerin und der Wähler sagen kann, den will ich oder den will ich nicht.
Dann hätten wir das Ibiza-Video auch nie geben dürfen, oder?
Das Ibiza-Video, da hat es ja Gerichtsverhandlungen gegeben, da waren Leute dahinter, die das einfach, ich meine, man muss auch so blöd sein, dass man
das ja auch bis jetzt nicht wirklich total aufgeklärt, ne?
Muss ja, man ja auch dazu sagen.
Aber bestimmte Dinge klären sich in dieser Republik nicht auf. So ne? Das ist auch ein Problem, ja? Und zwar für die Betroffenen in erster Linie.
Ja, aber, so viel Alkohol in Ibiza gibt es gar nicht, dass man so einen Blödsinn der Zeit in das Strache tut.
Ja, aber möglicherweise hat er weiter.
Ja, aber das ist wirklich Kaffee.
In einem vierstündigen Gespräch, es soll ein längeres Gespräch gewesen sein.
Zwischen Ruck oder was?
Weiß man nicht ganz. Es war ein Gespräch in vertraulicher Runde und das wurde eben geleakt. Da wurde ein Protokoll davon angefertigt.
Ja, das ist die Klasse Feitdenkler. Der Feitdenkler hat das anscheinend auch gemacht.
Ja, ja. So Pilnacek auch, bitte. Ja, wir haben jetzt mehrere Beispiele, wo mitgeschnitten wurde und das dann in die Öffentlichkeit gespielt wurde.
Ja, vor allem aber Teile.
Ja. Und alles, ja, Teile. Ja. Und ein Normalbürger kann sich das natürlich nicht wirklich zusammenreimen. Ja.
Und es ist
aber
nicht
es verunsichert total.
Ja. Es macht die Politik insgesamt
unglaubwürdig.
Ja, natürlich.
Vielleicht deckt es aber auch das eine oder andere
und auf unsere Kosten und mit Steuergeld womöglich auch noch.
Aber es kann auch ein oder andere aufgedeckt werden.
Also, ich bin, alles muss auf. Erstens, alles kommt an die Sonne. Das ist in der heutigen Zeit schwer möglich, das nicht zu tun. Ja. Weil auf irgendeinem Social-Media-Kanal wird es aufpoppen und wird dann aufgegriffen von den anderen Medien. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Also, man muss sich bewusst sein, als Politiker und auch als Journalist, dass natürlich alles, was man sagt, irgendwann auf die Goldwaage gelegt werden wird. Ja. Das soll einem trotzdem nicht daran hindern, lösungsorientiert, sage ich einmal, im Dienste der Allgemeinheit zu arbeiten. Ja. Und das halte ich für wesentlich, weil sonst bekommt unsere Demokratie ein Problem. Nicht nur einzelne Parteien, sondern es nehmen alle Schaden davon. Ja. Ja, und zwar sowohl die Regierenden als auch die Opposition. Nicht? Und das halte ich für wichtig. Und dann sagt man immer, dann das Nächste kommt dann, also Parlament ist eh zunächst, ja, weil da ist der Clubzwang, ja, und da muss sich jeder so verhalten, wie das der Club eben vorschreibt. Gott behüte, man tut es nicht, dann wird er rausgeschmissen, ne? Zeitdenkler zum Beispiel. Also das sind alles Dinge, die im Prinzip den Glauben, und das sagen wir nicht den Glauben, aber das Vertrauen in die politische Kaste erschüttern. Und das halte ich für einen gefährlichen Prozess.
Ja, etwas muss einfach, es schon, ja. Immer sind gewisse Regeln muss es geben.
Na ja, sicher, ja.
Wenn es keine Regeln gibt, gibt es ein Chaos. Wenn es ein Chaos gibt, schreien alle nach Regeln. Ja. Und wenn dann die Regeln immer nicht kommen, schreien sie dann nach einem starken Mann. Und der starke Mann braucht auch Regeln. Das ist ja völlig sinnlos. Na, sicher, ja. Dann bleibt er nicht stark, sondern wird irgendwie dann verjagt. Also das ist ja alles ein Unsinn. Und ich finde, wenn man sich beim Fußball spielt, das heißt, da 11 Spieler, da 11 Spieler. Und da kann nicht bei 11 Spielern jeweils einer sagen, ich schieße aufs eigene Tor. Das ist ein bisschen schwierig. Ja? Jetzt, du kannst ein bisschen mit dem Trainer ein bisschen kritisch sagen oder mit dem Kapitän sagen, ja, da glaubst du, ist das gut, jetzt haben wir schon 2 Meter daneben geschossen und noch immer nichts. Ja? Und da können wir es nicht anders machen. Oder in der Trinkpause das diskutieren, das ist schon okay. Ja? Wo man dann ein bisschen dagegenhalten kann gegen eine bestimmte Linie, die da präsentiert wird. Aber ansonsten, und wenn der Veit-Dengler dort mitschneidet bei den Neos, Veit-Dengler mitschneidet und dann rausspült.
Ersichtlich.
Ja, ne? Aber das geht ja nicht.
Ja. Na ja, aber manche schneiden total heimlich mit. Der hat sich nicht einmal bemüht, zu kaschieren.
Bleiben wir kurz noch bei Walter Ruck. Sie sagen, er soll zurücktreten, Frau Stenzel?
Ja. Wer?
Walter Ruck, soll er zurücktreten?
Im Moment soll er einmal nicht zurücktreten. Warum bitte? Erstens, was hat er Fürchterliches gesagt? Also selbst das, was ich muss ehrlich sagen, ja, also wenn man die Äußerungen, die hier gefallen sein sollen oder gefallen sind, analysiert, ist das eigentlich nicht unbedingt, außer dass sich Frauen emanzipatorisch vielleicht hier auf den Schlips getreten fühlen könnten. Ja? Ich sehe da nicht so eine gravierende Geschichte. Viel gravierender wäre, ist Korruption im Spiel, ja oder nein. Ja? Das, was der ehemalige Rechnungshofpräsident also moniert, meiner Ansicht nach zu Recht. Cui bono, wem nutzt es und in welcher Form nützt es? Verbale Ausrutscher allein, ja, sind zu wenig, meiner Ansicht nach, für einen Rücktrittsgrund. Wenn, dann muss mehr dahinter sein. Ja.
Du schädigst dich mit solchen Aussagen als Person ja selbst, weil du deine Wirksamkeit reduzierst.
Ja, sicher. Und ich meine, was hat er dann für ein Gesprächsklima?
Da geht es auf eine Verhandlungsrunde und da sagt der Gegenüber, sagt dann, okay, gehen wir doch in den Weinkeller. Ja. Na gut, das ist einfach schädlich. Ja. Also das müssen schon auch alle darüber nachdenken, was sie wann sagen. Denken ist...
Denken ist nicht verboten. Keine Denkverbote, bitte.
Ja. Es ist ja juristisch gar nicht wirklich möglich, Walter Ruck abzusetzen. Selbst sein ÖVP-Wirtschaftsbund verfügte in der Wiener Kammer über die absolute Mehrheit. Also auch wenn sich alle anderen Fraktionen gegen ihn verbünden würden, wäre das nicht möglich, würde er im Amt bleiben. Stellt sich die Frage, was passiert mit der Wirtschaftskammerchefin Martha Schulz? Die ist geholt worden, um aufzuräumen. Wie sehr schadet es ihr, wenn Walter Ruck bleibt?
Ja, erstens einmal, ich bin Gott sei Dank nicht Mitglied in der Wirtschaftskammer. Ja, ich bin daher auch Gott sei Dank nirgendwo dabei, dass ich beurteilen kann, was ist da gerade jetzt aufzuräumen und was nicht aufzuräumen. Ich finde beeindruckend ist, wenn jemand kommt und sagt, von den 800 Leuten haben wir 200 raus. Damit sagt sie indirekt, es sind 200 Leute völlig überflüssig da drinnen abgefüttert worden. Das ist ja schon grenzwertig. Ja. Ich muss mir die Frage stellen, welche Aufgaben hat eine moderne Wirtschaftskammer in der heutigen Zeit zum Nutzen der Wirtschaft und der Beschäftigten und damit der Republik und Österreich? So, dann definiere ich das, dann schauen wir das einmal an, dann frage ich mich, erfüllen die das? Weil die haben ja teilweise da drinnen eine Parallelregierung gehabt oder haben es noch immer. Dass die so viele Mitarbeiter haben, heißt, wir leben in einem Land, wo neben dem Parlament und der Regierung die Sozialpartner eine Parallelregierung aufgebaut haben. Eigentlich bloß das sogar zum Nutzen, muss man sagen. Also ich gehöre nicht zu denjenigen, die da sagen, wieso haben die da schon wieder und die und die und die, sondern okay.
Schadinger,
aber dann muss man
ja.
Ja, genau.
Wir erinnern uns an diese Zeit. Ja.
Den Benja, habe ich einmal gesagt, erst, wozu braucht man eigentlich die Sozialpartnerschaft? Nein, mehr habe ich nicht gebraucht. Ja. Der hat mich angeschaut, er hat eine solche Falte auf der Stirn gekriegt. Ich habe gerade mein letztes Stündchen schlägt, da war ein Jugendvorsitzender. Ja. So, aber ich habe mittlerweile verstanden, dass wenn das vernünftig abläuft, vertrauensvoll abläuft, dann können aber auch Parteien, die sind ja, die Freiheitlichen sind ja zum Beispiel im Arbeiterkammer.
Ja, sind ja auch
in der Wirtschaftskammer
dabei, natürlich.
So, und die, wenn man das so macht, dass die natürlich, das habe ich am Anfang gesagt, dann wird man mit denen genauso dort, wo es möglich ist, kooperieren, egal bei welcher Parteigruppierung sie da drinnen sind. Das finde ich ja lächerlich. Sondern dass man einfach da versucht, das könnte, da weiß ich nicht, weil da immer sagt, Großkoalitionär, das ist wie wenn einer eine Krankheit hätte. Ja. Großkoalitionär, man gibt es keine großen Parteien mehr in dem Sinn. Ja. Weil wie ich begonnen habe, da haben die SP und die ÖVP gemeinsam 90% gehabt und die Freiheitlichen waren dabei 5, 6, 7, 8. Das hat sich ja radikal geändert. Mir war es lieber, wenn wenigstens die SP wieder ein bisschen stärker wäre. Aber in den Umfang leide ich jede Woche, dass man da irgendwie so um die 20, eigentlich jetzt schon unter 20%.
15% die letzte Woche.
Bitte keine Anteilnahme. Es ist ich bin der Meinung, dass man da...
Die Rutschpartie nach unten ist noch nicht aufgehalten.
Ja, ich Mühe haben, dass sich das natürlich einbremst. Und da kann natürlich eine funktionierende Sozialpartnerschaft eine Rolle spielen, funktionierend, wenn die Österreicher sagen, davon habe ich was. Ich habe davon was. In meinem Kürzhackel auf meinem Arbeitsplatz, ich habe davon was.
Gut, wir haben natürlich ein Kammerproblem seit längerer Zeit. Ja, weil jetzt ist also die Dame
Marta Schulz,
sie ist jetzt also Präsidentin der Wirtschaftskammer. Die beneide ich nicht um diesen Job. Ja. Typisch, dass man ausgerechnet in so einer Situation der Bredouille also eine Frau an die Spitze geholt hat, die das alles auslöffeln kann, was ja andere eingebrockt haben. Das ist das eine. Aber das zweite ist, dass wir natürlich insofern ein Kammerproblem schon länger haben, das ist auch Mitterlehner Beispiel, ja, weil sie sich gute Gagen zugeschanzt haben. Das vergisst der Wähler nämlich nicht. Ja. Also wenn man eine Kammer hat, Nummer erstens und fast ausschließlich eine Interessensvertretung zu sein. Sie hat die Interessen der österreichischen Wirtschaft zu vertreten, der Wiener Wirtschaft zu vertreten, der KMUs, der mittelständischen kleinen Wirtschaft zu vertreten. Sie hat nicht ihre Gagen hochzuschrauben und sie hat nicht sich in Hinterzimmern irgendetwas abzumachen, was man nicht nachvollziehen kann. Also wir leben davon, dass wir sagen, die Demokratie heute kann nur funktionieren, wenn sie transparent ist und wenn man damit rechnen muss, dass alles aufpoppt, ja? Irgendwo. Ja? Da gibt es natürlich viele Falschmeldungen, auch das ist immer wieder der Fall, dass man natürlich mit Fehlinformationen bewusst auch den Gegner verunsichern will. Das ist wie beim Fußballspielen, natürlich gibt es Fouls bei jedem guten Match und dabei kann es ein schlechtes Match. Das gehört dazu, nicht, dass es mich freut oder ich das gut finde, aber so ist es eben. Also auch in der Politik gibt es natürlich viele Foul-Möglichkeiten und auch das erschüttert das Vertrauen eigentlich in die demokratische Entscheidungsfindung. Und das ist es. Also Selbstbedienungsladen ist schlecht, Intransparenz ist schlecht, ja. Aber auch das Leaken, das Ausspielen von vertraulichen Gesprächen halte ich auch für einfach denunziatorisch, ist eine Katastrophe.
Sind wir komplett einer Meinung. Ich finde nur, auflösen kann ich dieses Problem, indem ich wahrscheinlich das mache, was viele in der Wirtschaftskammer momentan kritisch erwähnen, das Wahlsystem. Wie wird da drinnen gewählt?
Wollen wir jetzt nicht sprechen, das würde ein bisschen zu weit führen. Wir müssen jetzt in eine kurze Werbepause schauen und dann schauen wir zu einem weiteren Thema. Wir werden unter anderem über die ORF-Direktorenwahl sprechen, warum FPÖ-ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler einmal mehr erbost ist. Wir werden über ihn sprechen, obwohl er gar nicht da ist. So ist es halt, gell? Gleich vor uns geht's weiter nach einer kurzen Pause.
Dani und Dani, der Podcast der Chefredakteurinnen. Der wöchentliche Blick hinter die Kulissen von OE24
und Madonna.
Feminin, frech
und frisch.
Fellner Live, die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV.
Heute mal ein ungewöhnliches Duell. Peter Westenthaler befindet sich im Urlaub, deswegen ist als Vertretung Ursula Stenzel bei uns.
Sehr ja, schön. Ich freue mich sehr. Ja.
Wir sprechen nichtsdestotrotz über
will
Peter Westenthaler.
Will ihn aber nicht ablösen. Finde ihn wunderbar.
Wir müssen dennoch über ihn sprechen, denn er sorgt auch im Urlaub für Aufsehen. Peter Westenthaler, FPÖ-Stiftungsrat beim ORF, hat einen offenen Brief geschrieben an den Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer. Es geht um die Direktorenwahl, die wird in 3 Wochen stattfinden. Und Peter Westenthaler beschwert sich darüber, dass er nicht weiß, wer sich alle beworben hat. Bislang sind mehr als 100 Bewerbungen eingegangen. Und Peter Westenthaler schreibt in diesem offenen Brief Folgendes. Wie soll ein Stiftungsrat überhaupt Entscheidungen treffen, wenn er nicht einmal über alle Bewerber informiert wird? Bekanntlich soll der Stiftungsrat Anfang August über Bicks Nominierungen, Walter Bick ist ja der neue, der designierte ORF-Chef, informiert werden und am 11. August darüber abstimmen. Walter Bick, habe ich gesagt, Clemens Bick. Man muss sich erst daran gewöhnen, gell? Ein neuer ORF-Chef. Und ich frage mich, wie sehen Sie, Frau Stenzel, diese ORF-Direktorenwahl, langjährige ORF-Journalistin? Wie sehen Sie den offenen Brief von Peter Westenthaler? Seine Beschwerde lautet, dass er nicht die Namen von allen Bewerbern kennt, dass er diesen Prozess nicht transparent empfindet.
Also erstens einmal muss ich sagen, ich habe diese Debatte natürlich so erste Reihe fußfrei verfolgt, auch die ganze Zeit und das Wahlmanöver, bis man also Clemens Bick zum neuen Generaldirektor gemacht hat. Ich war sogar dort. Ich habe die Nacht durchgenächtigt sozusagen, um diese Entscheidung irgendwie vor Ort mitzuverfolgen. Also es interessiert mich sehr. Mhm. Es ist nicht egal, wer hier wo an welcher Stelle sitzt und das Sagen haben wird. Man kann nicht davon ausgehen, dass der ORF in einem Politik fernen Raum wie in einem Vakuum agiert. Und ich muss sagen, einer, der wirklich wochenlang hier den Finger auf Wunden gehalten hat, war natürlich Peter Westenthaler, damit man eben eine Transparenz in den Wahlvorgang bekommt. Und er hat auf Transparenz bestanden. Und wer wo steht und ob er die Power hat, ob er die Macht hat, ob er den Charakter auch hat, sich möglichst von politischem Einfluss freizuspielen. Ja. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ich glaube nicht, dass das so leicht möglich sein wird. Mir ist lieber, man weiß es, ja, als man weiß es nicht. Weil dann lässt sich viel offener argumentieren und auch offener urteilen. Ja. Für mich ist wesentlich, dass der ORF ein öffentlich-rechtliches Medium ist, das eben von Steuergeldern finanziert wird, das der Allgemeinheit wirklich zu dienen hat mit einer objektiven Information. Für mich hat Information einen Objektivitätswert in erster Linie. Es ist nicht Meinung, es ist objektive Information. Das ist wichtig für das Funktionieren der Demokratie und dass sich die Öffentlichkeit ein Bild machen kann. Alles, was diesen Prozess stört, ist meiner Ansicht nach kritikwürdig. Und daher glaube ich, ja, warum nicht, sollte man so transparent wie möglich eben die Kandidaten hier sehen können. Ja? Ich meine, bei 100 Bewerbungen, ich glaube, Westenthaler war es, der gesagt hat, es können nicht genug sich bewerben. Also er ist für eine offene Bewerbung, je mehr, desto besser, je größer ist die Auswahl. Auch gut. Ja.
Also Peter Westenthaler fordert die Übermittlung aller Bewerbungsunterlagen sämtlicher Bewerber für Direktorium und Landesstudios. Es sei, meint er, Aufgabe des Stiftungsrates, sich gewissenhaft auf die Entscheidungen am 11.8. vorzubereiten. Denken Sie, wird da geheim gemauschelt beim ORF?
Also, ich bin grundsätzlich immer für Transparenz eingetreten, wurscht wo und wurscht wann. Es ist halt so, dass natürlich diejenigen, die möglicherweise die Qualifikation haben, einen Direktorenposten im ORF auszufüllen, das ist sicher überschaubar. Also zu sagen, da rennen 100 unentdeckte Talente in der Gegend rum, das ist ein bisschen lächerlich.
Das wird es wohl nicht sein.
So, das ist das eine. Das andere ist, ich bin gegen eine Diskriminierung zugunsten von Parteimitgliedern. Ich bin aber auch gegen eine Diskriminierung gegenüber Parteimitgliedern. Was kann denn einer dafür? Ja, wenn er sagt, er ist qualifiziert, er ist fleißig, was weiß ich, was ist, und er hat das Pech als Mitglied meiner Partei. Ja? Sondern dann geht es halt nicht, weil er bei einer Partei ist. Das ist dumm. das schädigt eigentlich die Institution, wo dann jemand dann dort auch eine gewisse Aufgabe erfüllen muss und mit seiner Qualifikation den Sand dann auch einbringen kann. Wir haben damals, im, ich glaube 2005 oder wann, da war der Peter Westenthaler dabei und ich und andere sozusagen mitgewirkt, dass diese Metternich'sche Struktur im ORF mit dem Herrn Mück in der Zensurzentrale und mit der Frau Lindner, die das damals, die sehr geschätzt war, aber die das damals einfach zugelassen hat. Im Hintergrund der Mastermind war natürlich der Wolfgang Schüssel, der gern so beim ORF das so gehabt hätte. Und das ist durchbrochen worden. Und dann war der Alexander Brabetz und da war ein Prinzip, das hat geheißen, Objektivität und Unabhängigkeit. Und gar nicht, und anrufen, ja, da kann man abheben und dann so freundlich reden und dann auflegen und trotzdem was anderes machen. Und das finde ich, ja, das war unter Arbeit, muss ich sagen, also schon eine Qualität. Und immerhin war er, glaube ich, fast 15 Jahre lang Generaldirektor. Wir haben ja dann vorher diese Reform gegeben, dass der Generaldirektor wirklich Kompetenzen hatte. In der Zeit, wo der Westenthaler und ich noch im Kuratorium des ORF gesessen sind, war ja das mehr eine, wie soll ich sagen, eine Bühne, aber nicht wirklich mit einer Verbindlichkeit und schon gar nicht mit einer Verantwortung verbunden. Das wurde geändert. Fast aufsichtsratsähnlich ist es jetzt. Ja. Und ich finde, ja, es gibt so viele Leute, die sagen, machen wir was anderes, nicht mehr den Stiftungsrat. Na, was denn? Ja? Sollen wir irgendwo eine Vollversammlung machen, per Lose
entscheiden? Und weniger Mitglieder?
Das ist, es geht nicht um die Frage, wie viele Mitglieder. Es geht um die Frage, sind es qualifizierte Mitglieder. Du kannst haben dort 10 Mitglieder, die wirklich qualifiziert sind und du freust dich. Du kannst das Pech haben, es sind 10 Mitglieder und die sind nicht qualifiziert. Du kannst haben 35, wo fast alle qualifiziert sind. Das ist schwer zu sagen. Ja. Wichtig an ihren Taten, werdet ihr erkennen. Ja. Nicht nur an ihren Wortmeldungen, auch an ihren Taten. Und da finde ich, ist es gut, wenn es eine breite Verantwortlichkeit gibt. Der Andreas Kohl hat das sogar noch damals erweitert mit der Bürgerwahl. Da ist noch mussten noch die per Faxgerät, wurden noch gewählt, Mitglieder, glaube ich, vom Publikumsrat, ja, und aus denen, die kamen dann in den Stiftungsrat, in den damaligen neuen gewählten Stiftungsrat, eine Art Aufsichtsrat, ne? Da hat dann die ÖVP einfach keine Mehrheit mehr gehabt, weil die Bürger einfach anders abgestimmt haben, als sie geklappt hat. Ja? Und das führte dann eben dazu, dass dann der Alexander Brabetz
Publikumsrat
wurde. Publikumsrat.
Entschuldige, ich denke jetzt schon die ganze Zeit nach. Ja, ja, das ist neu, das könnten wir ja vielleicht einführen. Ja,
wieder zurück zum Publikumsrat.
Publikumsrat, ja, genau. Also es gibt einen Stiftungsrat, es gibt einen Publikumsrat und so weiter. Und es ist natürlich spannend, zu spannend. Ich finde es nicht spannend, weil spannend das falsche Wort für Politik ist eigentlich. Das geht uns alle an und hat Folgen und hat auch Folgen für die Meinungsbildung. Also für mich ist einmal wesentlich, dass Leute, man wird einmal sehen, kommen die jetzt zum Zug, die bei der Generaldirektorenwahl nicht zum Zug gekommen sind. Das ist, wenn man mit einer inneren ORF-Logik hier
an die Sache herangeht. Ein Trostpflaster soll das nicht sein. Es soll kein Trostpflaster sein, ein Landesdirektor.
Ja, aber es könnte. Ne? Ja, ja, das ist, ich meine, so abwegig ist diese Vorstellung nicht, dass es Trostpflaster geben könnte.
Und damit die dann nicht querschießen, damit die
nein,
dann nicht enttäuscht
sind? Damit man in Frieden das sogenannte Gleichgewicht, das Politische in unserem Land aufrechterhält, ganz einfach. Ja. Und eben auch Ambitionen befriedigt oder Parteiinteressen befriedigt, die sonst eben nicht befriedigt werden. Also das heißt, ich rechne damit, dass man hier aus einem kleinen Pool die Leute herausklauben wird und die Mehrheit kriegen werden wahrscheinlich in den Stiftungsrat und im Publikumsrat, die also versprechen, dass möglichst die Palette der Information ja einmal in einer gewissen Breite und Tiefe repräsentativ vom ORF, dem öffentlich-rechtlichen Medium in Österreich gewahrt werden kann. Das halte ich für wichtig, weil natürlich die Marktanteile des ORF schrumpfen. Das ist auch klar, ja. Und viele Seher drehen also oft mit Grausen ab, wenn sie bei Diskussionen das Gefühl haben, es reicht nur das Gefühl, dass hier nur wieder einseitig besetzt wird, dass eine gewisse Stimme wieder fehlt, ja. Dass man also, was weiß ich, Rot-Schwarz-Punkte und mit Streifen also bevorzugt in Diskussionsrunden, dass natürlich dann diese ganzen Diskussionen im Zentrum, das geht ja vom Wetterbericht abwärts, nicht wahr? Bis in die politische Diskussionen, weil auch das Wetter hat eine politische Komponente, wie wir alle wissen, eine Umweltkomponente und so weiter. Also das ist schlecht. Ja? Wir müssen trennen Information von Meinungsjournalismus. Das ist einmal Nummer eins. Und jeder Direktor von einzelnen, also Departementsabteilungen im ORF, muss diese, oder Direktorin, ja, absolut, muss diese Fähigkeit haben, zu gewährleisten, dass man absolut unterscheiden kann, als Zuhörer und Zuseher, zwischen Information und Kommentar. Mhm. Ja, das halte ich für das Un- und Auf.
Ich muss sagen, ich genieße es, mit Ihnen zu diskutieren.
Ja. Sehr schön. Das ist, nein, sind wir alle ganz happy?
Ja. Nein, weil sie aus der Erfahrung berichtet. Ja. Sie war dort, sie war eine wirklich angesehene, alles mögliche, was ich
mir aufkommen ja, alles. Außenpolitische Redakteurin war ich.
Ja, also wirklich, ja. Muss ich sagen. Ja. Ja.
Aber Ihnen, nicht, dass der Peter Westenthal eifersüchtig
immer
wird.
Ja. Soll er. Immer, nein, aber immer natürlich in vielen Punkten nicht einer Meinung, ja, aber das stört mich gar nicht, nein. Sondern es geht auch um den Stil, um die Art, wie man an diese Sache herangeht, weil dort rennen tausende Mitarbeiter vom ORF in der Gegend rum, die haben es jetzt verdient, dass man auf ihren Rücken da alles abwälzt, ja, was da irgendwo herumgewälzt wird. Und das finde ich, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da versucht, das in das Richtige hineinzurücken. Und jetzt sage ich noch was, ich habe überhaupt nichts gegen den Peter Westenthal, sonst hätte er mit dem nicht schon jahrelang da sitzt, im Gegenteil. Ja. Er ist ein bisschen, wie soll man sagen, ich will nicht dauernd über ihn reden, aber er hat etwas, wo er halt natürlich ein bisschen Staub aufgewirbelt hat da drinnen.
Ja. Sehr gut.
Das ist ja mein Gott. Ja.
Das ist gut. Es ist, ja. Der Staub legt sich wieder, aber was das Aufwirbeln ist ganz
was
gut.
Was mich wundert ist, dass die restlichen zwei Vorsitzenden, die rühren sich eh, aber dass dann die meisten da drinnen irgendwie so sitzen und zuschauen, wie der Wirbler kommt. Ja. Und das finde ich etwas seltsam.
Ja, das war jetzt Runde Nummer 2, ein etwas ungewöhnliches Duell. Da fliegen schon fast die Herzen hin und her. Ich bin gespannt, was in Runde Nummer 3
passiert. Das glaube ich nicht.
Naja, das waren schon nette Komplimente.
Es gibt, aber es war sachlich
es gibt eine Diskussionskultur. Ne?
Ja, genau. Sehr schön.
Und das, ja.
Das auch in Runde Nummer 3. Bleiben Sie dran.
Fellner Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig.
Willkommen zur Runde Nummer 3. Heute ein ungewöhnliches Duell. Ursula Stenzel ist bei uns ausnahmsweise statt Peter Westenthaler. Josef Czap ist bei uns so wie immer. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Und jetzt schauen wir über den Tellerrand hinaus. Jetzt geht es nicht um Österreich, jetzt geht es um die Weltpolitik. Das US-Militär hat die Angriffe auf den Iran fortgesetzt. Das war jetzt schon die 11. Angriffsnacht in Folge. Und gleichzeitig drehen immer mehr Öltanker im Roten Meer von ihrer ursprünglichen Route ab, aus Angst vor neuen Attacken der mit dem Iran verbündeten Houthis. Der Ölpreis knallt rauf und wir fragen uns, ist das jetzt eine weitere Eskalation? Ich darf mit Ursula Stenzel beginnen. Sie waren lange Jahre tätig in der Außenpolitik für den ORF. Josef Czap, Außenpolitik-Sprecher der SPÖ. Ich denke, das ist genau Ihr Thema. Wie blicken Sie auf diese Eskalation?
Ja, es ist eigentlich ein Dauerzustand und gar keine Eskalation, weil in Wirklichkeit hat also ein sogenannter Waffenstillstand nicht gehalten, weder im Gazastreifen noch gegenüber USA, Iran. Also dieses Dreieck USA, Iran und Israel, das hat also für eine große, nicht für eine Deeskalation gesorgt bis jetzt, sondern eher für eine Eskalation gesorgt. Und wobei ich immer dazu sagen muss, dass ich auch das Vorgehen der israelischen Generalität und des jetzigen Premiers insofern verstehe, als sie verhindern wollen, dass aus dem Gazastreifen wieder ein Stützpunkt, ein Angriffsstützpunkt der Hisbollah und des Iran gegen Israel wird. Das ist offenbar, haben Generäle auch in Israel vor diesem Vorgehen gewarnt, haben gesagt, Israel wird sich verbluten, das israelische Militär wird sich verbluten daran. Mhm. Sie versuchen es offenbar trotzdem und sie versuchen einen Teil des Gazastreifens offenbar zu annektieren, um derartige Angriffe, wie sie in der Vergangenheit gang und gäbe waren, ja? Raketenangriffe, Dauerbeschuss und so weiter, auch auf den Libanon und so weiter, um das hintanzuhalten. Also nein, diese Krise ist in keiner Weise ausgestanden, ja? Weil natürlich auch dem Trump etwas nicht gelungen ist. Er hat das Regime nicht wechseln können im Iran. Ja. Das ist nach wie vor im Sattel und die Scharfmacher sind, glaube ich, schärfer denn je und besser gefestigt denn je. Das sind die Revolutionsgarden. Und das ist also auch eine Beunruhigung natürlich für die gesamte internationale Situation und nicht nur ein Faktor, der uns wirtschaftlich natürlich insofern schadet, als er den Spritpreis wieder in die Höhe schnellen lässt. Also ich sehe das nach wie vor klar, ja, mit großer Sorge, mit großer Sorge, weil ich eine Deeskalation in der jetzigen Phase nicht sehen kann, nicht wahrnehmen kann. Ja. Und das halte ich für kritisch.
Ja. Vergangene Nacht hat es auch erstmals seit Beginn der jüngsten Eskalation auch in der Hauptstadt Teheran Explosionen gegeben. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein?
Erst einmal ist es ein Krieg, den der Herr Trump und der Herr Netanyahu begonnen haben, der so schlicht völkerrechtswidrig ist. Ja, das muss man mal sagen. Ich habe mit den Mullahs überhaupt keine Sympathie. Ja. Aber mir wäre es lieber, sie wären überhaupt nie an die Regierung gekommen. Ja. Aber ich muss sagen, das ist völkerrechtswidrig, ist nicht zu akzeptieren. Und das wird ja auch von der Staatengemeinschaft auch so gesehen. Ne? Die sagen ja alle nach der Reihe, das ist nicht unser Krieg, was macht der da? Ja? Und der hätte wissen müssen, dass die wahre Waffe des Iran nicht irgendwelche in den Bunkern verborgenen Atomwaffen sind, falls die überhaupt haben sollten. Ja? Aber die wahre Waffe ist, sie können kontrollieren die Straße von Hormuz. Und das ist natürlich für die Weltwirtschaft ganz entscheidend, ob dort das und zwar auch für Asien, nicht nur für Europa, ganz entscheidend. So, das hat man nicht berücksichtigt. Er hat geglaubt, wenn er, und das hat ihm vor allem wahrscheinlich diesen Floder ja nicht ein Jahr ins Ohr gesetzt, ja, der schon längst abgesetzt gehört wird vom Wähler, so immer gleich dazu, ja, längst abgesetzt gehört. Aber gut, jedenfalls, das hat der ist jetzt in der Falle. Ja, der kommt da nicht raus, der bombardiert in gewissen Abständen und ich kann nicht hier zu einer Lösung finden oder kommen und will zu diesen Kompromissen, die ihm dann angeboten werden, natürlich auch nicht den Kopf halten, weil er muss immer der Sieger sein. Er stellt sich ja bei der Weltmeisterschaft auch neben Spanien hin. Es war ja da mitgespielt, als der Zwölfte in der spanischen Mannschaft und gewonnen. Ja? Also der hat da irgendwie einen Tick, der Herr Trump. Aber das ist jetzt, es ist leider viel zu ernst. So. Und da muss ich sagen, da muss man wirklich langsam, wo ist die UNO? Ja, gibt es die UNO da überhaupt noch? Weil wie sie den Irakkrieg begonnen haben, die Amerikaner haben sonst mit der UNO noch kooperiert, eine zwar manipulierte, aber doch vollzogene Zustimmung dort organisiert. Also ich war der Meinung, es hat der Bruno Kreisky recht gehabt, der Yitzhak Rabin, der leider umgebracht worden ist, der Ministerpräsident, der, glaube ich, mit Bill Clinton und mit Yasser Arafat diese Zwei-Staaten-Lösung damals beschlossen hat und dann von einem Attentäter, angeblich aus dieser Siedlerbewegung, umgebracht worden ist. Ja. Und ich muss sagen, das, was in der Westbank ist, wird viel zu wenig berücksichtigt. Das sind dort echt wirklich rassistische Methoden. Das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Art, wo dort versucht wird, die Bevölkerung dort zu vertreiben. Ja? Und Genozid ist der Fachbegriff. Und das höre ich auch also von Israel.
Sicherlich, es gibt in Israel eine Opposition, die natürlich das auch absolut kritisch sieht.
100.000.
Und es ist nach wie vor, muss man sagen, die einzige wirklich funktionierende Demokratie in diesem Umfeld dort. Es gibt keine andere. Ja. Und ich sehe natürlich nicht unbedingt, man kann im Rahmen der UNO versuchen, Verhandlungen im Sicherheitsrat hier einmal zu entrieren und um zu einer Lösung zu kommen. Aber eigentlich sollte man versuchen, auch mit Putin zu reden. Ja? Wir tun immer so, als ob er nicht da wäre. Also es ist nicht nur Israel, Iran, USA. Es ist Iran, Putin, Israel, USA. Mhm. Und die EU habe ich also bisher als eine Non-Valeur nicht erwähnt. Ja? Und in diesem Kräftedreieck spielt sich das ab. Und natürlich kann man sagen, der Trump ist irrlichternd, ist unberechenbar, ist eitel, was weiß ich. Viele Politiker sind irrlichternd, unberechenbar und eitel. Gehört offenbar zur Genetik dazu. Aber er sollte natürlich, wenn es zu einem Treffen kommt zwischen Putin und Trump, müsste dieses Treffen natürlich am Ende eines Verhandlungsprozesses stehen und nicht am Anfang. Ja. Weil am Anfang wird auch dann der US-Präsident zu einem Art Vermittler. Das soll er nicht werden. Er soll zu einem Bestimmer werden und nicht zu einem reinen Vermittler werden, ja, und seinen Einfluss hier ausüben können. Und der Einfluss auf der USA, auf Israel, ist natürlich groß. Egal, wer Präsident ist und egal, wer in Israel an der Macht ist.
Ich möchte mir deswegen immer so engagiert, weil ich für Israel bin.
Ja.
Aber für
ja,
ein Israel, beide, ja, das dort ja nicht sozusagen von den eigenen ja Leuten geschädigt wird. Ja. Ja. Und das ist, muss ja ich sagen, und ja jetzt, da, und ja muss ich, aber jetzt, ich möchte es auch erweitern. Ich möchte es auch außenpolitisch erweitern.
Ja.
Die Revolutionsgarden im Iran sind natürlich in Wahrheit im Hintergrund auch Geschäftsleute, Business. Mhm. Ja. Mit denen wird Business gemacht ohne Ende. Und zwar alle die Sanktionierer und die Bösewichte, und die reden natürlich mit den Revolutionsgarden. Nicht mit denen, die mit der Kalaschnikow in der Gegend auf und ab rennen, sondern die im Hintergrund die Businessleute sind. Das muss man nur mal hinsetzen und einmal darüber nachdenken. Zweiter Punkt ist, ich bin auch dafür, dass man mit Putin spricht. Ja. Ich war entsetzt darüber, wie der Putin den Vorschlag gemacht hat, Schröder soll vermitteln, und alle schreien auf.
Ja.
Wenn Xi Jinping vermitteln soll, ja, bei Putin zum Beispiel, ja, oder Erdogan vermitteln soll, dann kann der Schröder noch allerweiter Vermittler sein.
Ja.
Und ich finde, das ist so übel gewesen. Und das war teilweise in Deutschland zu Hause, ja, wo die da nicht gewusst haben, wie sie mit diesem Vorschlag umgehen sollen. Und ein bisschen auch diese Kallas, die da über den Krieg bis nach Moskau tragen würde, und zwar auch zur Ebene Erde und nicht nur in der Luft. Ja. Und das sind so die Dinge, wo ich finde, da liegt der Haken drinnen, und da hat der Trump nicht ganz Unrecht gehabt, ja, wie er so da Druck gemacht hat, damit die endlich sich auf den Tisch setzen und da endlich einmal Gespräche statt. Das ist der einzige Punkt. Ja. Sollte er es ehrlich gemeint haben und nicht nur irgendwie einen Trump-Tower in Moskau aufbauen wollen, sondern überhaupt das irgendwie, weil ich halte das für entscheidend. Was wird passieren, wenn das weitergeht? Ein 90-Milliarden-Kredit für die Ukraine.
Ja.
Der Verteidigungsminister wurde wieder entlassen. Und da brauchen wir dort Leute in die Wüste geschickt. Einer hat dort 150 Millionen überhaupt unterschlagen. Wann werden die Steuerzahler sagen, was geschieht denn eigentlich mit diesen Milliarden? Welche Rüstungsindustrie profitiert davon? Ist es die amerikanische oder wer ist es? Ja? Und das sind die Punkte, wo die Geduld der Steuerzahler bald an eine Grenze kommt. Ich habe jetzt einen Artikel im Insider von Österreich, OE24, Insider, genau. Und da habe ich einen Artikel geschrieben, dass diese Rüstungsindustrie, die saugt da aus, die Steuerzahler, ich war gegen die Eurofighter in Österreich, ich habe immer richtig die Seele aus dem Herzen geschrieben und habe jetzt innerhalb einer kurzen Zeit auf meiner Facebook-Seite, weil dort habe ich es veröffentlicht, diesen Artikel vom Insider, 85.000 Aufrufe. Ja. 85.000 Aufrufe. Das kommt nicht von ungefähr, sondern das ist eine Stimmung die bei den Lesern und in der Bevölkerung vorherrscht, die sagen, und jetzt sollte endlich einmal Schluss sein. Ja, jetzt zerstören der Globus leidet, die Migrationsströme gibt es unter anderem deswegen, weil man wirtschaftlich nichts macht für die Länder, damit sie einen Sinn haben, dort zu bleiben und nicht herzukommen. Ja, also es gibt so viel zu, es gibt Disparitäten in der Verteilung. Ich könnte da jetzt stundenlang über das erzählen, dann werden Milliarden und Abermilliarden eingegangen. Wir haben keine anderen Sorgen mit unseren über 5,2 Milliarden.
Ob der Herr Ruck zurücktritt oder nicht.
Um wieder am Anfang zu sein.
Aber der Punkt ist ja...
Ich habe noch einen kleinen Punkt.
Ich habe nur einen letzten Punkt, dann bin ich schon fertig. Ja. Diese Mittelstreckenraketen, der Frau Tanner, was heißt Mittelstreckenraketen? Bis Wels oder bis Linz oder was heißt das? Ja. Drohnen sage ich ja. Eurofighter ist die überhaupt größte Dummheit gewesen und wird schon überlegt, dass man das wiederholt. Ja. Und das ist aber Geld. Aber was, mit dem Geld kann man da was anderes machen. Also ich bin da sehr engagiert, weil ich da in der Friedensbewegung immer mich sehr, sehr eingebracht habe. Weil ich glaube, das Wichtigste ist, dass unsere Kinder und Enkelkinder eine Zukunft haben, ja, und nicht irgendwie in einer verwüsteten, zerstörten Landschaft dahin
weggehen. Vor allem muss man ja auch sehen, nicht, weil ich glaube, der x-te Verteidigungsminister ist jetzt schon abgelöst worden in Kiew von Zelensky. Das ist natürlich, lässt A, auf ein korruptives Umfeld schließen, ist überhaupt keine Frage, und lässt auch darauf schließen, dass sie eben nicht in der Lage sind, wirklich einen militärischen Durchbruch zu erzielen und diesen Krieg auf dem Schlachtfeld für sich zu entscheiden. Das heißt, dieser Abnützungskrieg geht weiter. Und das ist das Katastrophale daran, dass wie lang soll hier noch abgenützt bzw. gestorben völlig werden richtig. Zu Millionen, ja, Hunderttausende, sowohl auf russischer Seite als auch auf ukrainischer Seite, ist überhaupt keine Frage. Ja. Und das betrifft natürlich auch die europäische Balance und das europäische Kräftegleichgewicht und so weiter.
Das würde ich gerne als Schlussstatement nehmen. Ursula Stenzel, vielen Dank fürs Einspringen, für Peter Westenthaler ausnahmsweise. Eigentlich ein Duell rechts gegen links, aber da waren jetzt gar nicht so viele unterschiedliche Meinungen. Ist auch mal in Ordnung. Es muss ja nicht immer so viel gestritten werden, oder?
Das war jetzt einfach Mitte.
Wir diskutieren.
Mitte rechts, Mitte
eine
links.
Diskussionsrunde.
Diskutieren. Ich meine, es ist ja nicht, weil einspringen ist das falsche Wort. Sie ist ja da immer zu Gast und diskutiert.
Aber normalerweise nicht mit Josef Czap.
Nein, wir tasten uns ab. Vielleicht sind wir das nächste Mal viel aggressiver oder ich. Das ist ja möglich.
In jedem Fall,
muss ich mit zwicken.
Auch wieder zu uns. Wir freuen uns schon drauf. Noch einen schönen Abend. Dankeschön fürs Zuschauen.